Ich lese den Bibeltext, der heute aus zwei Teilen besteht. Ich lese aus Galater 5, Vers 22 bis 23. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und aus Römer 12, Vers 11 bis 21. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Und lasst mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin an der Stelle immer noch versucht zu sagen, schön euch zu sehen, aber ich sehe euch ja leider gar nicht. Trotzdem schön, dass ihr angeschaltet habt, dass ihr dabei seid, und ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir diese Zeit haben dürfen jetzt, dass wir immer wieder gemeinsam singen können, dass wir jetzt auch auf dich hören können und dass du mit deiner liebenden, liebevollen, geduldigen Stimme immer wieder zu uns sprichst und uns ermutigst. Und ich bitte dich, dass das jetzt auch durch die Predigt passiert, dass du uns ansprichst, uns aufrichtest, da wir niedergeschlagen sind, dass du uns stärkst, da wo wir schwach sind. Amen. Ich bin am Freitag, vorgestern, bin ich hier so in meiner Mittagspause ein bisschen im Büro rumgelaufen, hier so die Straßen am Boxi entlang, und wie immer gerade finde ich das ganz spannend, so die Stimmung irgendwie wahrzunehmen, rauszuspüren, wie das gerade ist. Es ist immer noch so eine komische Stimmung. Jetzt am Freitag war es eigentlich gar nicht so negativ, die Sonne hat geschienen, so die ersten Restaurants, Cafés und so haben so zaghaft wieder aufgemacht. Bei manchen kann man jetzt schon wieder sitzen, einfach an jedem zweiten Tisch so, bei anderen wird weiter aus der Tür raus, aus dem Schaufenster rausverkauft. Und es haben sich dann auch so Schlangen auf den Gehwegen gebildet vor einzelnen Läden, einzelnen Restaurants. Und in einer von diesen Schlangen stand ein kleiner Junge, hat da mit seiner Mama auf seine Pizza gewartet und hat dann das gesagt, was ich oder was, glaube ich, viele gerade denken. Das dauert aber ganz schön lange. Und ich glaube, er meinte damit nur seine Pizza, aber das hat so irgendwie meine Stimmung getroffen und trifft, glaube ich, das, was viele von uns gerade irgendwie empfinden, nicht nur in Bezug auf Pizza oder anderes Essen, sondern auf die Situation als Ganzes. Ja, was dauert das alles lange? Was ist das zäh? Was ist das kompliziert? Und wann ist das endlich eigentlich alles wieder vorbei? Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema der Predigt heute. Es geht nämlich um Geduld. Wir sind ja mitten in einer Predigtserie mit dem Titel, was wir jetzt gerade brauchen. Also beschäftigen uns mit der Frage, was wir nicht nur jetzt in dieser Zeit, aber vielleicht gerade jetzt in dieser Krise brauchen. Und genau nach Liebe, Freude, Frieden ist heute die Geduld dran. So, und ich glaube, wir brauchen diese Geduld gerade nicht nur, um generell irgendwie durchzuhalten, uns mit diesen ganzen Einschränkungen irgendwie zu arrangieren, sondern ich glaube, wir brauchen gerade jetzt auch Geduld mit anderen Menschen. Wir brauchen Geduld miteinander. So, diese Krise bringt ja auch irgendwie Unsicherheit mit sich, die erhöht den Druck, die erhöht den Stresslevel vielleicht bei uns. Und das bringt eben auch Dinge bei uns zum Vorschein, die jetzt nicht immer nur angenehm sind für unsere Mitmenschen, sage ich mal. Das ist nicht immer nur einfach. Und wie das dann eben so aussieht im Idealfall, Geduld mit anderen Menschen zu haben, darum geht es genau in diesem zweiten Text, den Tamara gerade vorgelesen hat, aus dem Römerbrief. Und was mir in der Beschäftigung mit diesem Text nochmal so richtig eingefahren ist, diese Woche, ist, was wir mit Geduld erreichen können. Was wir mit Geduld erreichen können. Ja, der Abschnitt endet mit dem Satz: Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegt das Böse mit Gutem. Das Böse besiegen, das bewirkt Geduld. Ja, Geduld hilft uns nicht nur, das Böse zu ertragen. Es ist nicht irgendwie nur passiv, sondern wir können es besiegen. So, wir können das, was zwischen uns und anderen steht, das Böse, das, was uns trennt, das, was uns zu Feinden macht, wir können es überwinden. Geduld macht uns also nicht nur irgendwie so immun gegen das Böse, lässt uns nicht alle einfach irgendwie still und geduldig ertragen, sondern wir entfalten durch Geduld so eine Außenwirkung. Wir bekommen so eine Ausstrahlung, wir haben eine heilende Wirkung auf andere Menschen, auf die ganze Stimmung um uns herum. Ja, vielleicht wie so ein paar Blumen oder so eine Pflanze, die Stimmung in einem ganzen Raum irgendwie verändern können. Und ich finde, die große Frage bei Geduld, wie wir diese Wirkung denn jetzt entfalten können, die große Frage bei Geduld ist, wie bekomme ich die denn jetzt? Ja, wie kann das funktionieren? Wie werde ich geduldiger mit anderen Menschen zum Beispiel? Und ich will das mal versuchen, unter den folgenden drei Fragestellungen in der Predigt heute anzugehen. Nämlich erstens, wie kann das überhaupt funktionieren? Ja, so die Theorie. Wie sieht das dann praktisch aus? Was sind ganz konkrete Sachen, die wir machen können? Und wie hilft uns dabei eigentlich Gott? Oder wie kann unser Glaube uns dabei helfen, geduldiger zu werden? Das sind die drei Punkte in der Predigt. Wie funktioniert das? Wie sieht das praktisch aus? Und was hat eigentlich Gott und der Glaube damit zu tun? Wie hilft uns das? Wie funktioniert das mit der Geduld? Wie besiegen wir durch Geduld das Böse? Und wenn ich hier vom Bösen spreche, ja, das Böse, dann gibt es da natürlich ein Spektrum. Also ich beziehe da jetzt nicht nur irgendwelche furchtbaren Grausamkeiten mit ein, sondern wirklich auch so kleinere Dinge, die man vielleicht auch einfach als nervig bezeichnen könnte oder so. Also zum Beispiel irgendwie das Verhalten unserer Kinder, die uns provozieren. Oder dass vielleicht gerade jetzt jemand nicht auf unsere Nachrichten reagiert, wo wir doch gerade jetzt irgendwie Ermutigung brauchen würden, wo wir Unterstützung erhoffen von ihnen, uns alleingelassen fühlen. Und natürlich kann es aber auch sein, dass uns jemand persönlich angreift, dass uns jemand verletzt, dass uns jemand ganz bewusst irgendwie attackiert. Und mein Eindruck ist, der Normalfall in solchen Situationen ist eigentlich, dass wir keine Geduld miteinander haben in solchen Situationen. Ja, unser erster Impuls, wenn wir attackiert werden, wenn wir gestresst sind, eigentlich immer direkt zurückzuschlagen. Und ich zum Beispiel bin ja jetzt eigentlich eher nicht der Typ, der sofort das zum Ausdruck bringt. Ich kann eigentlich erstmal ziemlich viel einstecken, ohne eine großartige Reaktion zu zeigen. Das dann auch schon ein paar Mal so gesagt bekommen, ach, du bist doch eigentlich so ein geduldiger Mensch. Ja? Aber lasst euch von meiner äußeren Ruhe nicht täuschen. Ich merke mir das alles. Also auch wenn wir äußerlich ruhig bleiben, kann es sehr sein, dass sich in uns solche Gedanken über andere irgendwie verfestigen. Ja, so, ja. Wieder das Gleiche, ja. Der lernt das in dem Leben doch auch nicht mehr. Oder da zeigt sich mal wieder, ja, der geht es da doch nur um sich selber. Ja. Also wenn es hart auf hart kommt und so, die heuchelt immer ein bisschen Interesse, aber dann geht's, da ist sie sich doch immer noch selbst die Nächste. Oder vielleicht, ich hoffe so, dass die Person mal merkt, wie sich das anfühlt. Ja, dass sie mal spürt, welchen Schmerz sie mir gerade zufügt. Oder auch ja, solche Sachen wie, das geschieht ja gerade recht, so wie diese Schadenfreude empfinden wir auch manchmal mit anderen Menschen. So wir sind ungeduldig miteinander. Wir geben Menschen auf. Wir werden über lange Zeit auch immer wieder bitter über manche Punkte. Und wenn Paulus hier in Vers 17 die Gemeinde in Rom dann dazu auffordert, geduldig mit anderen zu sein, niemand Böses mit Bösem zu vergelten, dann geht es da jetzt nicht nur darum, möglichst lange irgendwie auf die Zähne zu beißen und Fassung zu bewahren und jetzt nicht aus der Haut zu fahren, diesen Moment so lange wie möglich rauszuzögern, sondern es geht darum, Menschen, auch sich selbst, aber auch andere nicht aufzugeben und ihnen gegenüber offen zu bleiben, Dinge nicht festzuhalten, nicht bitter zu werden. Es geht darum, ihnen von Herzen Gutes wünschen, Gutes für sie wollen zu können und womöglich, wo das möglich ist, tatsächlich auch selber dazu beizutragen. Geduldig zu sein bedeutet, andere nicht aufzugeben und nicht bitter zu werden. Gerade da, wo wir verletzt werden, gerade da, wo irgendwie der Druck besonders hoch ist durch eine Krise, gerade da, wo Nöte uns betreffen, wie es hier in Vers 12 heißt. Und ganz besonders deutlich wird das dann, finde ich, nochmal in Vers 14 und Vers 20, wo Paulus uns dann sogar dazu auffordert, die zu segnen, die uns verfolgen, und unseren Feinden zu essen und zu trinken zu geben, wenn sie hungrig und durstig sind. Warum diese radikale Aufforderung, diese radikale Forderung zur Geduld? Ich glaube, die Logik oder der Grund, der da so dahinter steckt, dass in dem Moment, wo wir die Geduld mit anderen Menschen verlieren, in dem Moment, wo wir bitter werden, wo wir irgendwas klammern und nie loslassen werden, in dem Moment, wo wir sie aufgeben, in diesem Moment werden wir selbst vom Bösen besiegt. Ja, in dem Moment, in dem wir auch nur innerlich, vielleicht nur in unseren Gedanken, so Böses mit Bösem vergelten, werden wir selbst vom Bösen besiegt. Ich finde diese Niederlage, dieser Schaden, den wir uns da mit unserer Ungeduld immer wieder selbst zufügen, lässt sich so an mindestens, wahrscheinlich gibt es noch mehr, so drei Beobachtungen, an denen sich das festmachen lässt. Und zwar erstens mal bestätigt es andere in ihrer Bosheit. Also wenn wir dann eben auch auf eine Attacke aggressiv wieder reagieren und zurückzuschlagen, dann bestätigt sie ja in ihrem Verhalten, dann bestätigt sie darin, dass man mit uns ja nicht reden kann, dass wir sowieso schon eine vorgefertigte Meinung über sie haben, dass wir sowieso genauso hart und rücksichtslos sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es entsteht dann so ein Kreislauf von Boshaftigkeiten. So, man wird verletzt und verletzt wieder andere. Das steigert sich immer weiter so hoch und entwickelt so eine eigene Dynamik, aus der wir dann auch ein Stück weit gefangen werden können, aus der wir uns gar nicht mehr selber rausziehen können. So, wir werden besiegt vom Bösen. Wenn wir, zweiter Punkt, wenn wir an unserer Bitterkeit, unserer Wut vielleicht über andere Menschen ewig festhalten. Also klar, es braucht auch immer Zeit zu heilen, es braucht Zeit zu trauern auch, aber Teil von solchen Trauer- und Heilungsprozessen kann eben tatsächlich auch dieses Loslassen, dieses Vergeben sein. Und wenn wir an sowas festhalten, dann vergiftet das unsere anderen Beziehungen, unsere Beziehungen zu anderen Menschen, die wir auch haben. Also ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel in einer romantischen Beziehung, in einer Partnerschaft irgendwie verletzt werden, das ewig festhalten, das ewig mit uns rumtragen, dann wird das auch einen Effekt haben auf unsere weiteren möglichen romantischen Beziehungen und Partnerschaften. Das Böse hat da so einen Stachel in uns. Das hat uns da in dem Punkt besiegt. Und drittens vergiftet so diese Form von Ungeduld jetzt nicht nur unsere Beziehung, sondern auch uns selbst, unser Herz, könnte man vielleicht sagen, unser Inneres. So, wir fangen vielleicht nicht nur an, die Schuld von anderen irgendwie zu übertreiben in einem Konflikt, sondern auch unsere eigene Unschuld. Und wir fangen an, irgendwie überheblich zu werden, vielleicht ein bisschen auf andere runterzuschauen. Und dieses Gefühl der Überlegenheit, das sich dann da vielleicht bei uns entwickelt, diese Selbstgerechtigkeit, das wird in der Bibel immer wieder so als der Weg beschrieben, wie wir vorbeigehen an unserem Glück, an unserer Heilung, an unserer Erlösung. Wir werden besiegt vom Bösen. Indem wir lernen, auch über lange Zeit immer wieder lernen, geduldig mit anderen zu sein, sie nicht aufzugeben und nicht bitter zu werden, immer und immer wieder brechen wir eben aus diesen Dynamiken. Können wir sie überwinden? Können wir das Böse überwinden, das zwischen uns steht? Soweit die Theorie. Zweiter Punkt, wie sieht das denn praktisch aus? Und in diesem Punkt, finde ich, ist der Text eigentlich schon sehr konkret, macht schon sehr klare Ansagen. In Vers 14 zum Beispiel heißt es dann, segnet. Segne die, die euch verfolgen, die, die euch wehtun. Und jemanden zu segnen heißt von der Wortbedeutung her einfach Gutes über ihn auszusprechen, Gutes für sie zu wollen. Und das passiert immer wieder im Gebet. Ja, also wir machen das ja auch zu Ende des Gottesdienstes, dass wir einen Segen sprechen. Und da bitten wir dann einfach Gott darum, uns Gutes zu tun und seinen Frieden zu schenken. Und genau das, dieses Beten, können wir eben auch für Menschen tun, wenn wir merken, dass sie unsere Nerven, unsere Geduld über unsere Kapazitäten strapazieren. Geduldig mit Menschen zu sein, kann bedeuten, für sie zu beten. Und ich glaube, selbst wenn das Gebet, das wir vielleicht in dem Moment nur über die Lippen bringen, ist, nimm ihnen doch bitte dieses gewaltige Brett vor ihrem Kopf, ja? Lass sie doch Einsicht haben, dann haben wir in diesem Moment doch irgendwie eine Richtungsänderung vorgenommen. Ja, dann haben wir in diesem Moment doch für sie gebetet und wollen aus unserer Sicht doch was Gutes für sie auf einmal. Weil wir eben für sie beten und nicht mehr nur gegen sie sind. So, und ich glaube, dieses Gebet muss nicht immer aus so einem ganz tiefen Mitgefühl und Verständnis für diese Person entspringen. Ich glaube aber, dass aus einem solchen Gebet dann eben auch genau dieses Verständnis und dieses Mitgefühl erwachsen kann. Ein weiterer ganz praktischer Punkt in Vers 20, wo steht, unseren Feinden Essen und Trinken zu geben, wenn sie hungrig und durstig sind. Damit ist jetzt, glaube ich, nicht gemeint, dass wir unbedingt immer praktisch hier mit einem Essen und einer Kiste Getränke oder so bei ihnen vorbeifahren. Ich glaube, es geht nicht unbedingt nur darum, ihnen praktisch Gutes zu tun, sondern wie bei der Bitterkeit ist das Entscheidende nicht unbedingt, dass wir das jetzt praktisch machen. Das ist auch irgendwie manchmal schwierig, gar nicht immer unbedingt möglich, sondern auch, ob wir das der Person nur wünschen. Ja, und ganz praktisch kann geduldig zu sein dann eben bedeuten, dass wenn ihr merkt, dass eure Gedanken so dahin gehen, dass ihr irgendwelche Rachefantasien auslebt, dass ihr der Person vielleicht wünscht, dass sie mal so richtig auf die Fresse fällt oder sonst irgendwie euer letztes Gespräch vielleicht nochmal so nachspielt, nochmal so abspult und irgendwie all die fiesen Dinge, all die Sprüche, die Antworten, die Worte, wo ihr wisst, die würden sie so richtig treffen und verletzen, dann nochmal nachträglich einbaut, weil sie in dem Moment euch gerade nicht eingefallen sind. Ja, wenn dieses Tape sich abspielt, wenn dieses Tape in eurem Kopf läuft, dann stoppt dieses Tape. In dem Moment, wo wir dieses Tape abspielen, setzen wir uns eigentlich an die Stelle Gottes. Ja, wir denken, wir wissen, was diese Person verdient. Aber wir wissen es eben nicht immer. Also zum Beispiel, wenn mich jemand anlügt, dann ist das ganz klar, dann ist das ein schwarz-weißer Fall. Die Person ist ein Lügner, sie hat mich angelogen. Das kann nicht sein, sie hat mir die Wahrheit vorenthalten. Aber habe ich auch schon mal gelogen? Ja, gut. Ja, aber es war auch eine komplizierte Sache und das war gerade eine schwierige Situation für mich und ich hatte da auch gute Absichten dabei. Und das kann man alles nicht so schwarz-weiß sehen, sondern das ist viel komplexer, viel, viel, vielschichtiger. Ich glaube, in dem Moment, wo uns jemand wehtut, sind wir schnell dabei, sie so als so eine eindimensionale Karikatur von sich selbst darzustellen und sofort das Urteil zu fällen. Und bei uns ist das aber alles irgendwie komplexer, ja, da darf man das nicht so einfach sehen, ist das nicht so schwarz-weiß. Und so ein Urteil über eine andere Person zu sprechen, ist eigentlich was sich Gott vorbehält. Ja, so Vergeltung zu üben, sich zu rächen, sagt Gott hier ausdrücklich in Vers 19, das ist seine Sache. Ja, nur er weiß, was diese Person wirklich verdient. Sagt uns so, runter von meinem Stuhl, runter von meiner Position. Stopp dieses Tape. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir dieses Tape anhalten, dann hat es so Bitterkeit viel schwerer, Wurzeln in unserem Herzen zu fassen. Dann hat das Böse viel schwieriger, uns zu überwinden, uns zu besiegen. Ein drittes Beispiel, was das praktisch heißen kann, will ich noch machen, was es bedeuten kann, geduldig mit Menschen zu sein. Und ich glaube, das ist, sie liebevoll zu konfrontieren. Sie zu konfrontieren. Ja, in Vers 21, wo es heißt, dass wir Böses mit Gutem besiegen sollen, heißt das ja nicht, dass wir Böses nicht konfrontieren, sondern wir sollen es konfrontieren, einfach mit Gutem. Ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber wenn ich an Geduld denke, geduldig sein denke, so, dann gehen meine Gedanken irgendwie so intuitiv ganz schnell dahin, dass ich denke, ja, es geht geht irgendwie darum, keine Wellen zu machen, das alles runterzuspielen, so, ich kann das schon irgendwie ertragen, so, und alles gut, ja, alles gut. Aber ich glaube, damit können wir eine Person ja auch so ein Stück weit aufgeben. Ja, damit können wir auch sagen, diese Person ist die Konfrontation nicht wert, die vielleicht auch für uns anstrengend ist, die uns ja auch tun wird. Ja, damit sagen wir ja auch so ein bisschen, die Person lernt sowieso nicht mehr. Damit geben wir sie eigentlich auf, damit sind wir ungeduldig. Ich glaube, so jemand einfach weiter ihren oder seinen Weg gehen zu lassen, auf dem sie andere vielleicht auch sich selbst verletzen, ist letztlich nicht geduldig, sondern gleichgültig. Und ich denke, geduldig zu sein, wird wahrscheinlich eher bedeuten, mehr Konfrontation zu haben, mehr Auseinandersetzungen zu haben, als weniger. Und die Kunst dabei ist dann eben, Böses nicht mit Bösem zu konfrontieren, sondern mit Gutem. Und ich glaube, das bedeutet, es reicht nicht, Menschen einfach so knallhart die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Weil man hat ja die Wahrheit ausgesprochen, man hat es ihnen mal gesagt, kein Blatt vor den Mund genommen, sondern ich glaube, wir müssen die Wahrheit dann eben auch so vermitteln, dass selbst wenn die Menschen am Ende immer noch sagen werden, ja, ich sehe das anders als du, ich stimme nicht mit dir überein, aber ich kann nicht leugnen, dass ich dir wichtig bin, dass du dich irgendwie um mich kümmerst, dass dir was an mir liegt. So ihr Bestes zu wollen, auf eine Art und Weise, die sie spüren, wo sie merken, es geht uns nicht nur darum, Recht zu haben, sondern es geht uns um sie. Und es gab diese Woche, glaube ich, einen Artikel im Tagesspiegel genau dazu, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich kein Mitleid und keine Rücksicht verdienen, sondern knallhart konfrontiert werden müssen. Und ich finde, das ist einer von zwei Schritten. Ja, ich finde, das sollte sich nicht gegenseitig ausschließen. So, ja, solche Dinge müssen konfrontiert werden. Das kann man nicht einfach nur stehen lassen, nicht einfach nur gleichgültig zuhören und das so gut wie möglich ignorieren. Das reicht nicht. Aber zu konfrontieren muss nicht bedeuten, kein Mitleid, keine Rücksicht zu haben. Und Rücksicht und Mitleid zu haben, muss eben auch schon gar nicht bedeuten, keine Konfrontation zu wagen, das zu unterlassen. Sondern es bedeutet einfach, dass Konfrontation auf eine liebevolle Art und Weise passieren kann. Eine Art und Weise, die sich wünscht, die damit rechnet, die hofft, dass die Person vielleicht doch nochmal irgendwie zurückkommt, die den Weg offen lässt, für die Person zurückzukommen. Und wenn ihr da gerade zum Umgang mit Verschwörungstheoretikern noch ein bisschen mehr wissen wollt, wenn ihr da Fragen habt, vielleicht auch wie mit Leuten im Freundeskreis, im Bekannten- oder Verwandtenkreis umgehen, dann hier ein ganz kurzer, unverschämter Werbehinweis auf den Podcast von unserem Pastor Alex auf Morgenbrot. Der hat in seiner letzten Folge da sehr gute Dinge zugesagt und geht noch ein bisschen ausführlicher drauf ein. Habe ich sehr gefeiert, diese Folge. Die Idee ist, das Böse zu besiegen, nicht es auszugrenzen, es niedermachen, es wegzuschieben, es zu überwinden. In der Geduld, in dem Dranbleiben, im Nicht-Aufgeben, im das Gute für andere wollen, liegt die Kraft dazu. Und das ist natürlich auch jetzt mit diesen Praxisbeispielen viel leichter gesagt als getan. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich wie der Glaube, wie Gott uns dabei helfen kann. Und mir hilft da als erstes und immer wieder mal die Beobachtung, dass diese Liste von Tugenden aus dem Galaterbrief, also Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, dass die hier ja nicht stehen in erster Linie als Aufforderung, ja nicht als Anspruch an uns, so macht mal, ja, seid doch mal geduldiger und möglichst schnell, sondern sie werden hier als Frucht des Geistes bezeichnet. Das heißt, das ist was, was in uns wächst, was Gott in uns bewirkt, was womit Gott uns beschenkt, was vielleicht auch in uns passiert, ohne dass wir es wollen, ohne dass wir es bemerken. So dieses Wachstum passiert nicht, weil wir jetzt irgendwie beschließen, wir wollen geduldiger sein und das unbedingt machen. Wir versuchen es immer mehr. Ich weiß nicht, ob ihr, ich weiß auch nicht mehr, welcher Film es war. Es gibt ja mehrere Kung Fu Panda. Ich glaube, es war der zweite. Aber er sucht nach innerem Frieden und es gibt da so eine Szene, wo er auf einem Schiff unterwegs ist und einfach am Mast steht und den Kopf die ganze Zeit dagegen haut. Innerer Friede. Und so funktioniert das nicht. Ja, so werden wir nicht geduldiger, einfach indem wir es krampfhaft versuchen, indem wir die Zähne zusammenbeißen und versuchen es eben doch nicht aus der Haut zu fahren. Darum geht es nicht. Und ich will eine Geschichte erzählen, die das für mich sehr schön illustriert. Ich will das auch ein bisschen ausführlicher erzählen, dass das Geduld ist, was durch den Glauben in uns wachsen kann. Und zwar ist das von einer Autorin, die Autorin Anne Lamott hat ein Buch über das Schreiben geschrieben. Und in diesem Buch beschreibt sie so die Entstehung ihres zweiten Romans, den sie geschrieben hat. Und sie hat da erstmal 2 Jahre lang dran gearbeitet, hat immer wieder mal so einzelne Textabschnitte an ihren Verleger geschickt und die fanden das auch alles super, die fanden die Charaktere super, die fanden die Themen super, die sie angesprochen hat. Und nach 2 Jahren war dann eben so der zweite Entwurf dieses Buches fertig. Sie hat das an ihren Verleger geschickt und hat dann damals noch einen Brief zurückbekommen, der mit den Worten begann: Das ist vielleicht einer der schwersten Briefe, die ich je geschrieben habe. Und darin hat ihr Verleger dann irgendwie ausgeführt, dass er das super findet, was sie an Charakteren hat, an Themen und so weiter, aber als Ganzes funktioniert das einfach nicht. Ja, das passt einfach nicht, die Leser werden irgendwie nicht mit reingenommen, können sich gar nicht auf die Geschichte einlassen. So. Und die Empfehlung am Ende des Briefes war dann, das Manuskript komplett zu vergessen, auf die Seite zu legen und nochmal von vorne anzufangen. Und das war natürlich schon erstmal ein krasser Schlag für sie. So, sie musste da erstmal das verarbeiten, erstmal trauern darüber. Hat dann irgendwann eine Freundin angerufen, die schon mal ihr positives Feedback auch für ihre Texte gegeben hat. Und die hat ihr dann empfohlen, auch erstmal keine großen Entscheidungen zu treffen, das erstmal sagen zu lassen. So, und das hat sie dann auch gemacht. Sich irgendwann in ein großes, leerstehendes Haus irgendwie eingemietet, zurückgezogen, ist dort einen Monat lang gelesen, hat nach 2 Wochen oder so das erste Mal ihr Manuskript wieder in die Hand genommen, hat es durchgelesen komplett und beschlossen, dass es zu gut ist, um das einfach auf die Seite zu legen. Hat dann im weiteren Verlauf so alle 300 Seiten dieses Buches auf dem Boden ausgebreitet, hat die Stapel neu sortiert, hat Übergänge eingebaut, hat manche Passagen, die ja eigentlich auch lieb und teuer waren, irgendwie nochmal verändert oder ganz weggestrichen. Hat sich unglaublich viele Notizen gemacht und hat dann im Anschluss an diesen Prozess nochmal, hat erst ihrem Verleger geschrieben, gesagt, ich weiß, was ich machen muss, gib dem Buch noch eine Chance. Der hat sich auch darauf eingelassen. Hat dann über in einem 9-monatigen Prozess alles nochmal neu geschrieben, das komplett neu zusammengebaut, neu geschrieben und immer so in insgesamt 3 Abschnitten dann an ihren Verleger geschickt. So einen ersten Abschnitt verschickt und wow, voll beeindruckend, was du draus gemacht hast. Zweiten Abschnitt verschickt, super, wunderbar. Dann war sie so enthusiastisch, dass sie beschlossen hat, sobald sie den 3. Abschnitt fertig hat, direkt von Kalifornien nach New York einmal quer durchs ganze Land zu fliegen, sich Geld dafür zu leihen, und dann direkt anzufangen, so noch die Details an dem Text zu editieren, dass das Buch dann auch möglichst schnell erscheinen kann. So, 3. Teil abgeschickt, hinterher geflogen, und als sie dann so am nächsten Morgen nach ihrer Ankunft im Büro des Verlegers erschienen ist, hat er sie begrüßt mit den Worten: Es tut mir so unfassbar leid. Es tut mir so leid, aber es funktioniert immer noch nicht. Es ist immer noch nicht irgendwie klar, warum, was, wann, genau, wie passiert. Man kann das nicht nachvollziehen. Und vor allem ist auch nicht klar, warum überhaupt so wenig passiert in diesem Buch. Es passt einfach nicht. Davon war sie dann natürlich erstmal wieder völlig schockiert, ist erstmal aus dem Raum rausgelaufen, wusste gar nicht, was sie machen soll, hat sich an dem Abend hemmungslos betrunken, bis sie dann irgendwann in ihrer Wohnung zusammengeklapptes Blackout hatte und am nächsten Tag mit einer großen Wut im Bauch und einem ordentlichen Kater natürlich aufgewacht ist und impulsiv, spontan direkt beschlossen hat, sie ruft jetzt ihren Verleger an und sagt ihm, ich komme bei. Sie ist bei ihm zu Hause vorbeigegangen. Er hat sie tatsächlich auch reingelassen, hat versucht, sie erstmal ein bisschen zu beruhigen. Dann hat sie in einem Fort, in einer Leier, einfach alles runtergerattert, warum dieses Buch so gut ist, warum es unbedingt erscheinen muss. Er hat Sachen eingeführt, die sie eigentlich für offensichtlich gehalten hat, die ihr viel zu platt waren, um sie in den Text eigentlich reinzubauen. Er hat so eine riesige Tirade einfach abgelassen und an deren Ende hat ihr Verleger gesagt: Danke. Und jetzt schreib mir genau das auf, was du gerade gesagt hast. Mach daraus mal so eine Übersicht und das wird dann das Gerüst für dein Buch. So, das war mir nicht klar vorher, was du eigentlich damit gemeint hast. hat sie sich bei Freunden eingemietet, hat genau das gemacht. Das hat dann nochmal ein Jahr gedauert, bis dieses Buch am Ende dann tatsächlich rausgekommen ist. Und es war auf jeden Fall bis dato, ich glaube bis heute, ihr erfolgreichster Roman, den sie geschrieben hat. Und was ihr dieses außergewöhnliche Durchhaltevermögen, diese Geduld gegeben hat, war der Glaube an dieses Buch. Ja, die Überzeugung, dass diese Geschichte zu gut ist, um sie nicht zu erzählen. War der Glaube daran, dass diese Charaktere einfach so lieb, so lebensnah waren, viel zu lebensnah, um sie einfach in den Papierkorb zu schmeißen. War der Glaube daran, dass diese Themen einfach unbedingt mal angebrochen werden müssen, dass sie aufgeschrieben und veröffentlicht werden müssen. Und ich glaube, wir haben mit dem Evangelium, wir haben mit unserem Glauben eine Geschichte, die so gut ist, die zu gut ist, dass wir es nicht mal mindestens ausprobieren sollten, dass wir uns immer wieder daran festhalten können, dass wir versuchen können, das auszuleben. Und diese Geschichte, wenn ich mal, auch wenn das dann keine Geschichte mehr ist, aber versuchen kann, das auf so ein paar Stichpunkte runterzubrechen. Diese Geschichte mit Blick auf Geduld geht im Wesentlichen so. Ja, Gott ist unendlich geduldig mit dir. Gott gibt dich unter keinen Umständen auf, selbst wenn du das selber tust. Gott will immer dein Gutes. Ja, selbst da, wo wir sagen, ich kann nicht mehr oder vielleicht auch nur, ich will nicht mehr, sagt Gott ganz geduldig nochmal, weiter. Er gibt uns nicht auf. Gott hat unendliche Geduld mit uns. Oder an manchen Punkten konfrontiert er uns vielleicht auch immer und immer wieder, wo es uns vielleicht nervt, wo wir das auf die Seite schieben wollen, wo wir uns ablenken wollen. Konfrontiert Gott uns. Aber nicht, um uns niederzumachen, sondern auf so eine ganz liebevolle, aufrichtende Art und Weise. Er lässt uns nicht los. So lernen wir Geduld. So wächst langsam in uns Geduld, auch für andere Menschen. Ich finde, das ist so eine gute Geschichte. Und ich finde, in den Situationen, wo von uns vielleicht gerade Geduld gefordert ist, wo wir vielleicht auch überfordert sind, damit geduldig zu sein. Ja, ihr wisst am besten, was das gerade bei euch ist. Ja, ob es ist, irgendwie die Kids in Schach zu halten, während sie nicht in die Kita gehen können. Zu versuchen, ihnen immer wieder Struktur zu geben, ihnen auch zu helfen, das zu verarbeiten, was gerade abgeht. Oder vielleicht auch viel mehr als sonst so mit uns selbst allein zu sein, mit eigenen Gedanken, Fühlen, Ängsten plötzlich viel mehr konfrontiert zu sein. Oder auch einen Menschen, der ein ungesundes Stressverarbeiten uns eigentlich schon immer gestresst hat und jetzt aber eben noch viel mehr, einfach weiter nicht aufzugeben. Ja, ihnen weiter vielleicht auch zu versuchen, darin zu helfen, da weiterzukommen. Oder auch so ein Konflikt, der vielleicht irgendwie schon immer schon lange unter der Oberfläche geschwelt hat, so, und der jetzt auch zum Vorschein kommt, den wirklich mal anzugehen, das mal auszukämpfen, das mal durchzukämpfen. Ihr wisst, wie gesagt, selber am besten, wo eure Geduld gerade am meisten strapaziert wird. Und ich glaube, in all diesen Situationen steckt eine unfassbar gute Geschichte, eine Glaubensgeschichte, eine Evangeliumsgeschichte. Und ich hab mir das mal so überlegt, rein tief in die Zukunft, ja, wenn dereinst mal meine Enkelkinder zu mir kommen, selber in einer ernsthaften Krise stecken und mich fragen werden, Opa, sag mal, du hast doch damals auch dieses Corona-Ding und so, das war doch auch irgendwie hart. Was hast du denn da gemacht? Wie hast du das denn durchgestanden? Wie bist du geduldig geblieben in dieser Zeit? Ja, kannst du uns irgendeinen Tipp geben? Kannst du uns irgendwie helfen? Dann werde ich ihnen nicht erzählen, ach, wisst ihr, Kinder, ihr kennt doch euren Opa. Ich war einfach immer schon so entspannt und gelassen. Und so habe ich das auch damals gemacht und alle sind durchgedreht, aber ich bin ruhig geblieben und so bin ich da dann einfach durchgesurft und ihr dürft das alles nicht so ernst nehmen. Ich werde Ihnen auch nicht erzählen, Corona, das war die Stunde der Wölfe. Ja, es wurde zwar auch viel über Solidarität gesprochen, aber als es dann hart auf hart kam, hat jeder und jede nur an sich selbst gedacht. Ja, alle haben das Klopapier geplündert, alle haben dann am Ende gesucht, versucht für sich die Lockerungen als erstes zu bekommen. Und wie ihr wisst, bin ich eben auch einer dieser Wölfe, einer der größten unter ihnen. Ich habe die Ellbogen gefahren, ich habe mich durchgesetzt, ich habe mir nichts erzählen lassen. Und als dann noch euer komischer Onkel da irgendwie mit irgendwelchen Verschwörungstheorien um die Ecke kam, da habe ich immer mal so richtig die Meinung gepfiffen. Und dann seither ist der auch ruhig. Seither kommt er mir nicht mehr so dumm. Auch diese Geschichte werde ich Ihnen nicht erzählen. Sondern die Geschichte, die ich Ihnen gerne erzählen will, ist, diese Krise hat mich völlig überfordert. Ja, diese Krise hat mich fertig gemacht. Ich bin einfach immer wieder ungeduldig gewesen und ich hatte keine Ahnung in so vielen kleinen alltäglichen Entscheidungen, was ich machen soll. Ich habe versucht, mich abzulenken, wo ich mal Sachen, wo ich die Chance hatte, Sachen mal wirklich durchzudenken, wirklich anzugehen, so innerlich für mich zu verarbeiten. Ich habe Leute dumm angeschnauzt, wo ich Geduld haben hätte sollen. So, ich habe mich von dieser Panik genauso anstecken lassen wie alle anderen. Aber in dieser ganzen Zeit habe ich daran festgehalten, konnte ich das irgendwie immer wieder für mich annehmen, dass Gott mich durchträgt, dass Gott geduldig mit mir ist. Das habe ich immer wieder gespürt. Das ist das, woran ich mich halten konnte, was mir jeden Morgen irgendwie auch wieder neu den Mut gegeben hat, die Energie weiterzumachen, durchzustehen. Vielleicht dann eben doch auch das ein oder andere zu lernen. Und diese Geduld, dass Gott mein Gutes will, habe ich dann tatsächlich auch darin gespürt, dass jetzt vielleicht nicht ich der große Geduldsheld war, auch in dieser Krise nicht, aber ich dann doch Teil von so einer Gemeinschaft war. Ja, damals war das Projekt Kirche ja nur so 50, 60 Leute, ja noch nicht die Megachurch wie heute. Aber ich hatte Leute, ich hatte eine Gemeinschaft um mich rum, die haben mir Klopapier mitgebracht. Während alle das bei sich zu Hause gehortet haben, hat mir jemand eine Packung vorbeigebracht, als es eng wurde. So, die haben mir auf ganz viele andere praktische Art und Weisen ausgeholfen. Mit denen konnte ich auch so meine Ängste oft teilen und das war okay. So, wir haben uns immer wieder gegenseitig ermutigt und haben uns auch diese Geduld Gottes immer wieder zusprechen können und uns so gegenseitig getragen. Es war unfassbar gut. Das ist die Geschichte, die ich gerne erzählen will. Ja, so abgesehen davon, dass die ersten beiden Geschichten, in meinem Fall zumindest, auch einfach überhaupt gar nicht stimmen, haben sie auch überhaupt kein Potenzial, keine Kraft, nichts, wo ich mir vorstellen könnte, dass meine fiktiven Enkelkinder irgendwie was rausziehen könnten für ihre eigenen Krisen, für ihre eigenen Probleme, mit denen sie vielleicht mal zu kämpfen haben werden. Die dritte Geschichte ist einfach so viel besser. Und ich will mit einem letzten Gedanken schließen. Anne Lamott, deswegen habe ich euch die Geschichte unter anderem auch so ausführlich erzählt, hat in dem, was ich erzählt habe, folgende Dinge getan zum Beispiel. Sie hat mehrfach Freunde um ziemlich großen Gefallen gebeten, hat sie angerufen und ihnen vorgejagt. Sie hat sich Geld geliehen und das ausgegeben, ohne eine Sicherheit zu haben, das auch zurückzahlen zu können. Sie hat voller Enthusiasmus völlig voreilig gehandelt, ohne nachzudenken. Sie ist mal vor lauter Schock aus dem Raum gestürmt. Sie hat geheult. Sie hat sich hemmungslos betrunken. Und sie hat wütend und impulsiv, man könnte auch sagen rücksichtslos gehandelt in manchen Situationen. Alles nicht Dinge, alles nicht Verhaltensweisen, die ich mit Geduld in Verbindung bringen würde. Und trotzdem ist das zumindest für mich eine unglaublich inspirierende Geschichte davon, wie geduldig, wie viel Durchhaltevermögen ein Mensch haben kann. Und ich glaube und ich vertraue darauf, dass unsere Geschichten, unsere Situationen, in denen wir vielleicht gerade so stecken, wo wir ungeduldig sind in der Krise, dass auch diese Geschichten durch unseren Glauben genauso gut, genauso eine Inspiration vielleicht irgendwann mal für jemanden sein können. Auch wenn wir gerade nicht auf alles, was wir machen, stolz sein können. Sondern weil wir diesen Glauben haben, weil wir an Geschichte des Evangeliums immer wieder festhalten. Amen.